Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BWL und Controlling Studium. Und wir wollen uns heute einmal befassen mit der Sensitivitätsanalyse und wollen uns dieses Controlling-Instrument mal bei der Planung von Investitionsprojekten etwas genauer anschauen. Ja, zunächst zur Konzeption der Sensitivitätsanalyse. Was ist das überhaupt? Stellen wir uns folgenden Fall vor. Sie sind ein Unternehmen und planen ja eine doch deutlich signifikante große Investition. Beispielsweise wollen Sie ein neues Produkt einführen und dafür müssen Sie sich eine Maschine anschaffen, auf der Sie dann das Produkt produzieren. Dann müssen Sie sich den Produktlebenszyklus anschauen und dann müssen Sie dann auf Basis gewisser Parameter dann Ihre Ein- und Auszahlung schätzen und dann hoffen Sie natürlich, dass Sie mit dem Investitionsprojekt dann auch mit dem neuen Produkt erfolgreich auf dem Markt sind. Das sind natürlich alles unsichere Zahlungen, die dort stehen, zwar gut geplant von Ihrer Marktforschungsabteilung und auch von Ihrer Produktionsabteilung gut vorbereitet. Aber es kann natürlich auch passieren, dass unerwartete Dinge passieren, wie beispielsweise, dass sich Rohstoffe oder Ähnliches stark verteuern und dann Ihre Produktionskosten deutlich höher sind, als Sie ursprünglich geplant haben. Und um sowas mal durchzuspielen im Rahmen von einem Investitionsrechenverfahren, dann kann man das Instrument der Sensitivitätsanalyse hinzuziehen, um eben halt mal zu schauen, wie robust ist dann eigentlich Ihre Planung gegenüber der Variation einzelner Parameter, wie zum Beispiel einer Erhöhung von Produktionskosten, die Sie ursprünglich nicht geplant haben. Man kann die Sensitivitätsanalyse in zwei Arten durchführen. Zum einen sprechen wir von der absoluten Vorteilhaftigkeit, wenn Sie sie also anschauen, was passiert mit Ihrem Kapitalwert, wie die Produktionskosten steigen, wann wird es kritisch, wann ist er eher vergleichsweise niedriger als ohne diese Erhöhung der Produktionskosten. Oder Sie können sich auch zweitens relativ anschauen. Das heißt, wenn Sie beispielsweise zwei oder drei Investitionsalternativen haben, wie beispielsweise drei Maschinen, dann können Sie sich eben halt anschauen, auf welcher dieser Investitionsalternative ist relativ gesehen dann noch die beste, wenn sich die Produktionskosten erhöhen. Ja, also das erstmal so zum groben Rahmen der Sensitivitätsanalyse, was wir uns gleich im Beispiel mal etwas näher anschauen wollen. Und bei dem Beispiel gehen wir auf die Absatzseite, auf die Nachfrageseite, das heißt nicht auf die Produktionsseite. Wir schauen uns eben halt an, was passiert mit dem Kapitalwert, wenn sich die Nachfrage ändert gegenüber den ursprünglich geplanten Daten. Das heißt, was passiert, wenn sie steigt oder was passiert, wenn sie sinkt. Wir unterstellen dabei einen Kalkulationszinsfuß von 10%. Und als Beispiel haben wir uns rausgesucht die Morgengenuss GmbH, ein fiktives mittelständisches Unternehmen, das uns also begleitet im Rahmen unserer Lehrmaterialien, die selber Kaffeemaschinen produzieren und dann auch auf der ganzen Welt vertreiben. Und die Morgengenuss GmbH plant ein neues Produkt auf den Markt einzuführen, nämlich eine Kaffeepad-Maschine. Und dafür benötigt sie eine neue Maschine, um die PET-Maschinen dort zu produzieren. Und sie hat drei Maschinen zur Auswahl und eine von denen wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Und zwar ist das die Maschine 3. Ja, wir gehen mal davon aus, dass wir die Maschine 3 erwerben können im Zeitpunkt von T0 für 2,8 Millionen Euro. Und dann gehen wir davon aus, dass der Produktlebenszyklus für unsere Kaffeepad-Maschine, die wir dann darauf produzieren, 8 Jahre dauert. Und jetzt müssen wir eben halt die Zahlungsreihen dann schätzen. Und wie man das macht, darauf möchte ich in dieser Folge nicht eingehen und möchte Ihnen empfehlen, die Folge Zahlungsreihe und Kapitalwert. In der gehe ich also näher auf die Zahlen, wie man die also bestimmen und schätzen kann, ein. Das werde ich hier in dieser Folge nicht machen. Ja, wir gehen weiterhin davon aus, dass die Maschine 3 dann nach Ablauf des Produktionszykluses nach 8 Jahren dann keinen Liquidationsüberschuss mehr erzielt. Des Weiteren wichtig ist noch die Kapazität, das heißt also, wie viel Stück kann die Maschine produzieren. Und da gehen wir im ersten Jahr davon aus, dass es 25.000 sind, im zweiten 35.000. Und ab dem Jahr 3 bis zum letzten Jahr 8 läuft die Maschine dann auf ihrer vollen Kapazität von 40.000 Stück pro Jahr. Ja, dann ist natürlich wichtig, dass wir die Nachfrage dann schätzen müssen. Und das ist ja auch der Ausgangspunkt nachher für unsere Sensitivitätsanalyse. Da ist die Marktforschungsabteilung natürlich gefragt, die uns also die Daten dann ermittelt. Das heißt, im ersten Jahr rechnet man mit einer Nachfrage von 50.000 Stück, im zweiten von 40.000 Stück. Und dann geht man davon aus, dass vielleicht trotz erfolgreicher Nachfrage mehr Wettbewerber auf den Markt dann treten und dass dann insgesamt die Nachfrage nach unseren Produkt dann sinkt aufgrund des Wettbewerbs, sodass wir in der Periode 3 38.800 Stück annehmen. Und dann geht das immer so weiter runter bis zur letzten 8. Periode, wo wir noch mit 33.320 Stück dann planen. Wie gesagt, das war unsere Ursprungsplanung, die wir angenommen haben für dieses Investitionsprojekt. Und jetzt wollen wir mal gucken, was passiert, wenn sich die Nachfrage gegenüber unseren ursprünglich geplanten Daten ändert. Und das wollen wir machen in 3% Schritten. Das heißt 3% mehr, 6% mehr oder eben halt entsprechend weniger gegenüber der Ursprungsplanung. Die extremen Punkte haben wir hier mal rausgesucht mit oder angenommen mit 21% Nachfragesteigerung. Da sehen wir also das Maximum nach oben und nach unten gehen wir davon aus, dass es 39% Punkte weniger gegenüber der Ursprungsplanung sind. Und dann haben wir uns hier noch ein paar Punkte rausgesucht, wie beispielsweise einer moderaten Nachfragesteigerung von 6%, einer moderaten Senkung von 9% und einer etwas stärkeren Senkung der Nachfrage um 24%. Ja, die Werte kann man dann entsprechend der ursprünglichen Planung, die wir dann mit 100% annehmen, dann berechnen und sind auf den ersten Blick jetzt noch nicht so aussagekräftig, weil natürlich die entscheidende Größe, die für uns eine Rolle spielt, ist die Kapazitätsgrenze der Maschine. Denn was nützt uns eine Nachfragesteigerung um 21% auf 60.500, wenn unsere Maschine eben halt dann beispielsweise in der ersten Periode nur 25.000 Stück herstellen kann? Ja, was für die Absatzseite noch wichtig ist, ist natürlich der Preis. Auch den zu kalkulieren im Vorwege ist nicht so ganz einfach, insbesondere wenn es sich um ein Produkt handelt mit einem mittleren Innovationsgrad. Hier ist er vielleicht etwas niedriger. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schwierig, wenn ich das erste Mal mit einem Produkt auf den Markt gehe, den Preis zu kalkulieren. Das sollte man in der Regel etwas konservativer machen. Das haben wir hier auch vorgenommen. Auch wir gehen über den Produktlebenszyklus dann von einem sinkenden Preis aus. In der ersten Periode sind es dann 35 Euro pro Stück und in der letzten, in der 8. Periode sind es dann nur noch 24,44 Euro, die wir dann annehmen, am Markt erzielen zu können. Jetzt kommen wir zur Schätzung der Absatzmenge, dann die ist ja nicht gleich Nachfrage. Sie kann maximal natürlich an der Nachfrage liegen, also genau die Nachfrage treffen. Allerdings wird man aus unterschiedlichen Gründen sicherlich etwas vorsichtiger dann planen und sagen, wir können wahrscheinlich die Nachfrage oder wollen die Nachfrage nicht immer hundertprozentig bedienen. Und bei unserer Ursprungsplanung sind wir mal davon ausgegangen, dass wir in den ersten beiden Perioden an der Kapazitätsgrenze der Maschine sind mit 25.000 und 35.000 Stück. Und ab der Periode 3 bis zur Periode 8 sind wir dann unter der Kapazitätsgrenze und können, wenn man so will, das Maximum dann bedienen der Nachfrage von 38.800 bis 33.320 dann in der letzten Periode. Ja, nun schauen wir uns an, was passiert mit der Absatzmenge, wenn wir eben halt die Nachfragesteigerung, die wir angenommen haben, uns dann genauer betrachten. Und so werden wir also feststellen, dass wir, selbst wenn wir eine Nachfragesteigerung von 21 Prozentpunkten gegenüber der Ursprungsplanung haben, sodass wir natürlich dann auch in dem Fall nicht über die Kapazitätsgrenze der Maschine hinaus produzieren können. Und das heißt, die Daten, die wir jetzt hier sehen, entsprechen dann, wenn man so will, der maximalen Nachfrage und auch der Produktionsgrenze mit 25.000 in der ersten Periode, in der zweiten mit 35.000 und dann ab der Periode 3 bis zur letzten Periode, der Periode 8, können wir die 40.000 voll bedienen, die die Kapazität eben halt hergibt, aber eben halt nicht darüber hinaus. Ja, ähnlich kann man das dann auch machen mit den anderen geschätzten Variationen der Absatzmenge. Und dann können wir also feststellen, dass wir in der ersten Periode auch in der für uns schlimmsten angenommenen Fall, nämlich einen Nachfragerückgang von 39% gegenüber der Ursprungsplanung, dass wir dann immer noch 25.000 dann absetzen können in der ersten Periode und dann wird es natürlich entsprechend in den weiteren Perioden dann niedriger. Ja, wenn wir jetzt unsere geschätzten Absatzmengen für die einzelnen Fälle dann jeweils multiplizieren mit dem Absatzpreis, den wir dann gegenüber der Ursprungsplanung dann gleich halten, dann kommen wir in der ersten Periode auf 875.000 insgesamt an Einzahlungen und in der letzten Periode 8 sind es dann noch 814.340,80. Und entsprechend kann man dann auch die Einzahlungen der Varianten dann berechnen und sehen dann also, dass wir in der ersten Periode in dem Maximalfall der Steigerung von 21% über die 875.000 nicht hinauskommen. Und in der letzten Periode haben wir dann noch eine Einzahlung insgesamt von 977.600, also ungefähr 160.000 mehr, als wir in der Ursprungsplanung dann hatten. Gucken wir uns jetzt mal den schlimmsten Fall an, der eintreten kann, mit dem wir rechnen, zumindest mit 39 Prozentpunkten Nachfragesenkung gegenüber der Ursprungsplanung. Da haben wir in der ersten Periode nach wie vor die 875.000 Euro stehen und in der letzten sind es dann aber nur noch knapp 500.000 Euro. Ja, soweit zu der Einzahlungsseite. Dann kommen wir jetzt auf die Auszahlungsseite und da müssen wir halt unterscheiden zwischen den variablen Auszahlungen, also die Produktionskosten, die nur entstehen, wenn wir die Produkte produzieren, und eben halt den fixen Auszahlungen, die unabhängig von der Produktionsmenge dann auftreten und bezogen auf das Investitionsprojekt sind. Wir gehen zunächst einmal vereinfacht davon aus, dass wir alle produzierten Mengen auch absetzen können. Also Lagerhaltung lassen wir hier explizit raus aus der Berechnung. Und wir haben Produktionskosten von 6,05 Euro im ersten Jahr und die gehen dann sukzessive leicht nach oben bis 6,95 Euro in der letzten Periode. Und wenn wir jetzt unsere Ursprungsdaten herannehmen Und dann haben wir eben halt im ersten Jahr dann Produktionskostenvariable von 151.250 und die sich dann steigen in der letzten Periode auf 231.500. 74. Jetzt kommen unsere Varianten ins Spiel, der Nachfragesteigerung und dort wird man also ebenso wie bei der Einzahlungsseite auch bei der Auszahlungsseite entsprechend feststellen, dass die sich gegenüber unserer Ursprungsplanung in der ersten Periode nicht ändern. Sie betragen dann 151.250, was eben halt dann mit der Kapazitätsgrenze der Maschine zu tun hat. In der zweiten Periode ist es so, dass die Nachfragesteigerung um 21% sich ebenfalls gegenüber der Ursprungsplanung bei den variablen Auszahlungen nicht ändert. Sie bleibt bei 250.950. Das ist der gleiche Fall in Periode 2 wie bei einer Nachfragesteigerung um 6%. Und auch ein Rückgang auf 9% ist insofern nicht weiter dramatisch. Unsere Produktionskosten bleiben bei 215.950. Und erst wenn die Nachfrage um 24% zurückgeht, dann sinken hier die variablen Produktionskosten auf 187.568. Ja, was ja für uns interessant ist, ist ja das Gesamtergebnis. Die fixen Auszahlungen, die hier auf das Investitionsprojekt zuzurechnen sind, müssen wir ja noch mit berücksichtigen. Die sind in der ersten Periode 35.000 und steigen dann peu à peu auf die Periode 8 dann von 52.500. So, und wenn wir jetzt uns die gesamten Einzahlungen anschauen und davon die Auszahlungen subtrahieren, stellen wir also Folgendes fest, dass wir in der Ursprungsplanung sehen, dass die Summe der Einzahlungen minus Auszahlungen in den Perioden 1 bis 8 ungefähr 5,9 Millionen betragen und wenn man so will, die dann gegenüberstellt, unsere Auszahlung in der Periode 0 für die Maschine mit 2,8 Millionen, dann haben wir also einen Überschuss aus diesem Projekt von 3,1 Millionen. Die Nachfragesteigerung auf 21%, also der maximal günstigste Fall für uns, den wir angenommen haben, dann kommen wir auf einen Zahlungsüberschuss von 6,4 Millionen und wenn wir davon die 2,8 abziehen, dann haben wir noch so ungefähr 3,5, 3,6 Millionen dann an Überschuss. Ja, schauen wir uns vielleicht noch mal ganz kurz an den schlimmsten Fall, der für uns eintreten kann, nämlich ein Rückgang der Nachfrage um 39%. Dann kommen wir noch auf Überschüsse in den Perioden 1 bis 8 insgesamt von 3,8 Millionen. Und wenn wir das eben halt in Beziehung setzen mit den 2,8 Millionen Ausgabe für die Maschine, haben wir auch ungefähr noch einen Überschuss von einer Million. Ja, soweit so gut. Nun ist diese Betrachtung eine rein statische Betrachtung und in der Regel wird man Investitionsentscheidungen nicht in einer statischen Betrachtung fällen, sondern in einer dynamischen Perspektive. Was bedeutet das? Das heißt, man zinst in der Regel die Zahlungen ab, die in der Zukunft liegen, aufgrund von Unsicherheits- und Risiko, aber auch Inflationsgründen können hier eine Rolle spielen. Und das Prinzip, was dahinter steht, ist ganz einfach. Zahlungen, je länger sie in der Zukunft liegen, sind weniger wert als die heutigen. Das Kapitalwertverfahren ist hier im Grunde genommen das einfachste Verfahren aus dem Kreis der dynamischen Investitionsrechenverfahren. Ich möchte das hier nicht näher erläutern. Wenn Sie sich das anschauen möchten, dann kann ich gerne nochmal auf die Folge Zahlungsreihe und Kapitalwert hinweisen. Wir haben jetzt hier einen Abzinsungsfaktoren-Kalkulationszinsfuß von 10% unterstellt. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, die einzelnen Nachfragemengenvariationen gegenüber der Ursprungsplanung, kann man das auch in einer Tabelle festhalten. Und wir hatten ja in statischer Betrachtung gesagt, dass wir ungefähr einen Überschuss, Zahlungsüberschuss von 3,1 Millionen aus dem Projekt haben bei unserer Ursprungsplanung. Und jetzt stellt man also fest, wenn man jetzt das Kapitalwertverfahren hier heranzieht, dass von diesen 3,1 im Grunde nur noch 1,27 Millionen dann sozusagen übrig bleiben. Und das ist auch etwas realistischer, wenn man die Risikokomponente mit einrechnen möchte in so ein Investitionsprojekt. Ja, wenn Sie jetzt eine Nachfragesteigerung haben von 106%, also 6% raufgehen, was wir uns ja auch im Einzelnen eben halt angeschaut haben, dann steigt der Kapitalwert auf 1,4 Millionen Euro. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, von einer maximalen Steigerung der Nachfragemenge auf 121%, dann haben wir doch immerhin noch einen Kapitalwert von 1,5 Millionen Euro. Ja, schauen wir uns ein bisschen näher an, was passiert dann, wenn die Nachfrage denn sinkt in dynamischer Betrachtung. Und dort sehen wir also ein sukzessives Zurückgehen des Kapitalwertes von der Ursprungsplanung. Und wir sind ungefähr so bei 82% Punkten, damit trägt er noch so ungefähr 6.000. Und wenn wir uns jetzt mal den schlimmsten Fall anschauen, wenn die Nachfragemenge um 39 Prozentpunkte zurückgeht, dann hatten wir in statischer Betrachtung noch festgestellt, dass wir mit einem Überschuss von 1 Million Euro rechnen. Und wenn wir also einen Kalkulationszinsfuß von 10% unterstellen und Abzinsung der Beträge auf den Zeitpunkt T0, dann sehen wir also hier, dass der Kapitalwert dann erstmalig negativ wird und bei 80.000 Euro minus dann liegt. Ja, ich hatte ja anfangs erwähnt, dass, und so sollte man das ja auch machen, man nicht nur einen Hersteller hat mit einer Maschine, sondern sich vielleicht auch noch Vergleichsangebote anschaut von Maschinen, die technisch ähnlich gelagert sind und ebenfalls dann das neue Produkt produzieren können unter technisch ungefähr gleichen Annahmen. So, gucken wir uns hier nochmal die Maschine 2 an. Die Maschine 2 hat gegenüber der Maschine 3 den Vorteil, dass man mit ihr auch noch einen Liquidationsüberschuss erzielen kann in der letzten Periode. Allerdings ist sie ein Tick teurer in der Anschaffung. Nachteil gegenüber Maschine 3 ist, dass sie über eine niedrigere Kapazität verfügt, aber sie hat dann wiederum den Vorteil, dass sie günstigere Produktionskosten hat. Wenn wir das jetzt mal so im Vergleich gegenüberstellen und nehmen jetzt mal die Ursprungsdaten, wobei wir davon ausgehen, dass Absatzmenge, Absatzpreis die gleichen Daten sind wie bei der Maschine 3, aber sich entsprechend die Produktionskosten etwas niedriger sind, weil eben halt die Produktionskosten pro Stück bei Maschine 2 geringer sind als bei Maschine 3. So kommen wir hier auf einen Kapitalwert von 1,1 Millionen, der unter den 1,27 der Maschine 3 liegt. Ja, wenn wir jetzt uns mal mit der Sensitivitätsanalyse anschauen, wie verändern sich die Kapitalwerte mit unterschiedlichen Nachfragemengen, so stellen wir also fest, dass wir bei der Nachfragesteigerung auf 106% dann 1,13 Millionen Euro haben, liegen vergleichsweise immer noch unter der Maschine 3 1,4 und das bleibt auch so. Während die Maschine 3 dann sozusagen ihre höhere Kapazität hier ausschöpfen kann, die zwar auch nicht an der Maximalgrenze der Nachfrage dann jeweils liegt, die wir dann unterstellt haben der Steigerung, aber sie macht sich bemerkbar, während bei der Maschine 2 alles, was über die 106% Nachfragevariation hinausgeht, lässt sich dann nicht mehr absetzen, weil eben halt unsere Produktionskapazität schon ausgeschöpft ist. Das heißt, auch bei einer Nachfragesteigerung auf 121% bleibt es bei Maschine 2 eben bei den 1,1 Millionen. Ja, und auch bei einer Nachfragesenkung zunächst ist es so, dass die Maschine 3 immer noch den Kapazitätsvorteil hat, bis wir ungefähr bei 82,25% ganz genau sind, wo wir das erste Mal den Fall haben, dass die Maschine 2 über einen höheren Kapitalwert verfügt als die Maschine 3. Das hat eben jetzt auch damit zu tun, dass dann das Kapazitätsargument bei der Nachfragesenkung nachher nicht mehr die große Rolle spielt. Ganz im Gegenteil, sie liegt halt brach. Und in dem Augenblick hat die Maschine 2 jedoch den Vorteil der niedrigeren Produktionskosten im Vergleich zu Maschine 3, sodass also bei Nachfragesenkungen um 18 Prozentpunkte und weniger die Maschine 2 hier eben halt den Vorteil gegenüber der Maschine 3 hat. Auch bei einer Nachfragesenkung dann, dem schlimmsten Fall, den wir angenommen haben, um 39 Prozentpunkte auf 61,0, ist es bei der Maschine 2 allerdings auch so, dass auch sie dann ein negatives Ergebnis einführt, aber das dann mit minus 60.000 dann immer noch besser ist als gegenüber dem Ergebnis von der Maschine 3, das hier ungefähr bei minus 80.000 liegt. Ja, wenn wir uns das mal grafisch etwas anschauen wollen, im Gegensatz zu der tabellarischen Darstellung, was ja auch gerade für Entscheidungsträger manchmal immer ein bisschen besser ist, dann kann man das so machen, dass man auf die Ordinate die Kapitalwerte dann abzeichnet, eben halt beginnend mit dem niedrigsten Kapitalwert hochgehend bis zum höchsten. Auf der Abszisse hat man dann die Veränderung der Absatzmenge in Prozent gegenüber der Ursprungsplanung, fängt mit der höchsten an, also hier den 121%, und dann geht man dann die Abszisse so weiter bis zu dem niedrigsten Fall, den wir angenommen haben, und zwar mit 61%. Ja, und da kann man ganz gut sehen, je nachdem, wie man dann die Ordinate staffelt, hier sind das ja 200.000, die wir jeweils dann als Maßeinheit genommen haben. Dann sieht man also, dass ab diesen 82% ungefähr Nachfrage gegenüber der Ursprungsplanung, den 100%, die Maschine 2 hier tick immer besser ist als die Maschine 3. Allerdings, wenn wir von einem positiven Fall oder von den positiven Fällen ausgehen, dass wir dann Nachfrageüberschüsse dann vielleicht sogar haben, die Menge steigt über die 100%, dann es wird also klar deutlich, dass die Maschine 3 doch einen stärkeren Vorsprung hat gegenüber der Maschine 2, weil dort schon ab 106% diese zusätzliche Nachfrage dann aufgrund der Kapazitätsrestriktion von Maschine 2 nicht mehr bedient werden kann. Ja, festhalten kann man auf jeden Fall, dass man mit der Sensitivitätsanalyse so ein Gefühl dafür auch bekommt, wie sich das dann verhält, wenn bestimmte Parameter variiert werden. Eine eindeutige Entscheidungsregel gibt das Verfahren allerdings nicht. Man ist vielleicht geneigt zu sagen, ja, wir nehmen jetzt Maschine 3, weil die in den günstigeren Fällen für uns, in den positiven Fällen, deutlich besser aussieht als Maschine 2. Ob die allerdings eintreffen, wissen wir ja nicht. Und wenn es nicht so kommt und wenn unser Produkt vielleicht am Markt nicht so nachgefragt ist, aber trotzdem positive Ergebnisse bringt und wir dann nur noch so mit Werten unter 80% der Ursprungsplanung bei der Nachfrage rechnen, dann sieht man eben halt, dass Maschine 2 dann die bessere Alternative gewesen wäre. Ja, fassen wir mal kurz die Vor- und Nachteile zusammen der Sensitivitätsanalyse. Zunächst einmal ist es ein gutes Instrument, um die Unsicherheit überhaupt transparent zu machen. Wenn man nur mit einer sozusagen Planung rechnet, das ist sowieso immer so ein bisschen kritisch. Und wenn man eben halt einen Parameter variiert, dann kann man mal sehen, wo liegen dann überhaupt die kritischen Grenzen bei so einem Investitionsprojekt. Ja, man kann es mit dem Kapitalwert machen, das ist so ein quantitatives Verfahren, aber wenn man an semi-quantitative Verfahren zur Planung und Bewertung von Investitionen denkt, wie beispielsweise in der Nutzwertanalyse, kann man dieses Verfahren hier ähnlich heranziehen. Zwar rechnen wir dann vielleicht nicht mit monetären Größen, sondern nur mit Punktgrößen, aber auch da kann man ja diese Punkte dann variieren. Man kann gut die kritischen Parameter herausfinden und wir haben uns ja eben mit der Absatzseite ein bisschen näher befasst, aber ursprünglich Hatte ich ja auch schon was für Produktionsseite gesagt. Das kann man gerne mal durchspielen und dann kann man ja sehen, wofür einen eben halt die Parameter sind, die das Investitionsprojekt in der Planung zumindest dann kritisch machen. Ja, der Aufwand, der rechnerische Aufwand, auch wenn jetzt viele Zahlen vielleicht dort in so einer Tabelle dann auftauchen, der ist dennoch gering. Das lässt sich also mit Excel ziemlich schnell dann mal durchrechnen. Ja, kommen wir zu den Nachteilen und einer der wesentlichen Nachteile ist Ihnen vielleicht schon bei dem Beispiel eben aufgefallen, nämlich die anderen Parameter, die eine Rolle spielen hier, die werden konstant gehalten. Also wir gehen jetzt von Nachfragesteigerung aus um so und so viel Prozent oder Nachfragesenkung und die werden ja nicht höchstwahrscheinlich ohne Wirkung auf die anderen Parameter bleiben. Also beispielsweise wir haben eine Senkung der Nachfrage gegenüber den Ursprungsdaten. Dann wird man sich ja mal überlegen, wenn das länger der Fall sein sollte, ob man den Preis so lässt, wie man ihn angenommen hat. Dann, dort könnte man dann ja auch eventuell mal davon ausgehen, dass man eine Preissenkung vornimmt. Und dann wird das Ganze nachher rechnerisch schon so ein bisschen komplexer, wenn man diese Wechselwirkung mit einrechnet. Dann ist man mit so einer Excel-Tabelle dann schnell an der Grenze der Berechnung. Man kann das durchspielen im Grunde genommen mit so Monte-Carlo-Simulationen und Ähnlichem. Da gibt es momentan auch ganz gute Softwareprogramme oder handhabbare Softwareprogramme dann auf dem Markt. Und man kann dort noch einen Schritt weiter gehen, dass man nicht nur die Wechselbeziehungen von Parameteränderungen sich anschaut, sondern man kann auch anfangen, mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen zu rechnen. Also wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass eine Nachfragesteigerung von 106% beispielsweise kommt, ja? Oder wie wahrscheinlich ist es, dass es zu einer Senkung um 39 Prozentpunkte kommt beispielsweise. Und dann kann man auch überlegen, wie wahrscheinlich ist dann, dass die Konkurrenz mit Preissteigerungen oder Preissenkungen dann reagiert. Also das kann man dann machen, aber wie gesagt, dann wird es mathematisch etwas komplexer. Ja, es liefert keine Entscheidungsregeln, die Sensitivitätsanalyse, haben wir gerade am Beispiel uns angeschaut. Insofern ist sie nur ein ergänzendes Instrument zur Investitionsbeurteilung. Letztendlich müssen Sie dann immer anhand beispielsweise wie hier angenommen des Kapitalwertes dann entscheiden. Ja, soweit zur Sensitivitätsanalyse. Wenn Sie noch weiteres Übungsmaterial brauchen und zufälligerweise in einem wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang an der Fernuniversität in Hagen eingeschrieben sind, dann bekommen Sie das ganze Material von mir im Rahmen Ihres Studiums. Und wenn das nicht der Fall ist, dann können Sie sich gerne mein Buch zum Unternehmenscontrolling sich anschauen oder eben halt mit Beispielsfällen dann auch die Übungsbücher zum Controlling. Ja, wenn Ihnen das gefallen hat, das heutige Video, dann können Sie sich weitere Videos hier auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Einige bringen wir auch als Podcast heraus, die Sie dann bei allen gängigen Anbietern dann finden können. Ja, insofern bedanke ich mich heute erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie einen Daumen hoch geben und beim nächsten Mal dann wieder dabei sind. Auf Wiedersehen.